Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Atomkraft und Erdgas als grüne Energiequellen? Ja, das kann man schon so deklarieren. Jedenfalls, wenn es nach der EU-Kommission geht. Die hat am Wochenende angekündigt, Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einzustufen. Das heißt, Investitionen in dem Bereich könnten dann ein Nachhaltigkeitslabel bekommen. Dazu gibt es gerade viel Widerstand aus Deutschland, vor allem bei den Grünen, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen.
Wenn es für einen Übergang sein soll und wir haben jetzt 2030-Ziele, die relativ ambitioniert sind, wie soll das funktionieren? Kein neues AKW in den letzten Jahren ist mit einer Bauzeit von unter 15 Jahren an den Start gegangen.
Das sagt Jutta Paulus, die ist Energieexpertin der Grünen im Europäischen Parlament. Mit ihr sprechen wir über die Pläne der EU-Kommission und über die Rolle der Atomkraft in der Energiewende. Und es geht um eine mögliche Verkürzung der Quarantäneregelungen für Corona-Infizierte oder auch deren Kontaktpersonen. Wird auch gerade in Deutschland diskutiert. Andere Länder haben da schon vorgelegt, USA zum Beispiel oder Großbritannien. Und Modellierer Thorsten Lehr, der sagt, das wird auch bei uns Zeit.
Aber so oder so werden wir eine Verkürzung brauchen. Und ich glaube, wir müssen jetzt in dieser Situation auch ein gewisses Risiko eingehen und einfach eben balancieren. Den Schutz der anderen auch gegen die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Wir müssen einfach ja auch schauen, dass wir unsere Infrastruktur am Laufen erhalten.
Was eine kürzere Quarantäne bedeuten würde und unter welchen Bedingungen das stattfinden sollte, sprechen wir drüber. Am Montag, dem 3. Januar auf Deutschlandfunk Nova. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
14 Tage Quarantäne, auch wenn man geimpft oder genesen ist. So lautet die aktuelle Empfehlung des RKI für alle, die sich mit der Omikron-Variante infiziert haben oder Kontaktperson einer infizierten Person sind. Und über diese 14 Tage wird gerade diskutiert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt:
Wir denken in der Tat über verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten nach. Das wird derzeit vorbereitet. Das muss gut vorbereitet sein, sodass es da keine Widersprüche gibt und dass wir kein Risiko eingehen. Aber bei den hohen Fallzahlen, die die Modelle zeigen und davon ist auszugehen, brauchen wir andere Quarantänedauern und auch Isolationsdauern.
Ja, am Freitag soll es neue Beschlüsse beim Bund-Länder-Treffen geben. Und was eine Verkürzung der Quarantäneregelung bedeuten könnte, darüber sprechen wir mit Professor Thorsten Lehr. Er ist Pharmazieprofessor an der Universität des Saarlandes und er hat den Covid-Simulator mitentwickelt. Herr Lehr, das wirkt ja erstmal wie ein Widerspruch. Also wir haben eine neue Variante, es gibt wieder stärkere Kontaktbeschränkungen, aber die Quarantäne soll verkürzt werden, damit wichtige Infrastruktur am Laufen bleibt. Aus Sicht der Modellierung, welche Auswirkungen könnte das haben?
Na, das kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, wie stark wir diese Quarantäne wirklich verkürzen. Im Moment liegen wir mit 14 Tagen ja relativ lang, auch deutlich über dem europäischen Schnitt. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir sie intelligent verkürzen, dass wir sie nicht zu kurz machen, beziehungsweise wenn wir sie kurz machen, dass wir uns eben beispielsweise beim PCR-Test oder Ähnliches auch wieder freitesten können.
Was wäre aus Ihrer Sicht eine intelligente Verkürzung, wenn wir das ein bisschen weiter ausführen?
Na, die Problematik ist, dass die Datenlage noch nicht so hundertprozentig ergiebig ist. Ich denke, dass man sicherlich mit einem Konstrukt von 7 bis 10 Tagen im Vergleich zu den 14 Tagen, die wir jetzt haben, wahrscheinlich relativ sicher hinkommen würde. Es sind ja auch andere Länder im Gespräch, die 5 Tage plus PCR-Freitestung haben. Die Freitestung durch den PCR sicherlich wäre eigentlich die sinnvollste, aber da gehe ich davon aus, dass die Kapazitäten am Ende des Tages nicht ausreichen werden. Aber so oder so werden wir eine Verkürzung brauchen und hier werden wir wahrscheinlich eine Balance finden zwischen dem, was vielleicht sinnvoll ist und wir werden nicht jeden Fall damit auch wirklich unterbinden können. Aber wir müssen einfach ja auch schauen, dass wir unsere Infrastruktur am Laufen erhalten.
Und sollte das für Infizierte gelten, genauso wie Kontaktpersonen oder welche Unterscheidung würden Sie da machen?
Die Infizierten, da sollten wir auf jeden Fall vielleicht etwas vorsichtiger sein, aber ich denke, dass wir da auch mit 7 Tagen wahrscheinlich relativ gut hinkommen können, wenn es danach eben einen negativen mindestens mal Schnelltest gibt. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht alle erfassen können. Ich glaube, wir müssen jetzt in dieser Situation auch ein gewisses Risiko eingehen und einfach eben balancieren, den Schutz der anderen auch gegen die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Ich glaube, das muss balanciert sein. Ich denke, dass die Kontaktpersonen wahrscheinlich je nach auch Status der Impfung oder der Boosterung auch unterschiedlich behandelt werden können. Am Ende des Tages könnte es halt relativ kompliziert werden. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir da Regelungen finden, die wieder so typisch deutsch so kompliziert sind, dass sie eigentlich keiner mehr versteht.
Aber wenn man jetzt sagt, PCR-Test, dann eben nach 7 Tagen oder 5 Tagen oder wie auch immer, wird wahrscheinlich nicht machbar sein, weil da einfach die Kapazitäten nicht für da sind. Dann wird man halt tatsächlich irgendwie ja mit einem Risiko leben müssen, oder?
Ja, ich glaube, wir werden jetzt in dieser Phase der Pandemie definitiv mehr Risiko eingehen müssen, um das auch zu handeln. Es ist wahrscheinlich vertretbar, aber wir kommen jetzt einfach in die Situation, wo wir auch nicht mehr das wasserdichte Boot uns bauen können, sondern wo wir auch mit gewissen Lücken leben müssen. Und ja, ich befürchte, eine andere Lösung werden wir hier nicht finden, weil die Kapazitäten für die Tests dürften wahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn die Omikron-Welle erstmal richtig zuschlägt.
Wenn Sie sich diese Simulation eben anschauen als Modellierer, mit welchen Faktoren rechnen Sie da? Also wie kommen dann Ihre Einschätzungen zustande?
Na, wir nehmen uns vor allem halt Daten aus Dänemark, England und anderen Ländern vor, wo wir dann letztendlich die Informationen daraus ableiten für unsere Modelle. Wir gehen also jetzt einfach erstmal von einer erhöhten Übertragbarkeit aus. Wo ich immer noch ein bisschen unschlüssig bin, ist wirklich, was sind die Effekte auf die Hospitalisierung? Da gibt es zwar Daten aus England und auch anderen Ländern, die zwar zeigen, dass es weniger schwere Verläufe hat. Es kommt immer sehr stark darauf an, wie gut ich geimpft bin oder wie viele Impfungen ich habe. Das halten wir noch ein bisschen flexibel in unseren Simulationen, sodass wir auch mit verschiedenen Was-wäre-wenn-Szenarien arbeiten. Aber was wir schon sehen, ist, dass wenn diese Welle jetzt wirklich relativ ungefiltert auf uns hereinbricht, dass wir dann auch wieder mit steigenden Zahlen im Krankenhaus rechnen müssen und eben auch mit relativ vielen Ausfällen wirklich durch Erkrankungen des öffentlichen Lebens, auch wenn dort die Fälle eben nur milder sein werden, glaube ich schon, dass wir hier das öffentliche Leben teilweise etwas lahmlegen können.
Hm. Gibt es einen Punkt, an dem wir schon dann auch sagen müssten, irgendwann eine verkürzte Quarantäne schadet uns mehr, als dass sie hilft? Oder wann wäre so ein Punkt erreicht?
Ja, ich glaube schon, wenn wir so eine Situation vielleicht haben, wenn wir eine Krankenschwester oder einen Arzt oder eine Ärztin noch infektiös auf eine Station zum Beispiel von, nicht Omikron-infizierten Patientinnen lassen, dann richten wir da auf jeden Fall mehr Schade mit an. Also ich glaube, genau da, wo wir auch mit Patientinnen in Kontakt kommen, müssen wir auf jeden Fall deutlich vorsichtiger sein. Aber das sich differenzieren zu lassen, wird schwierig. Und das wird vor allem genau die Gruppe sein, das ärztliche und medizinische Personal, was wir halt brauchen werden. Also ich glaube, es wird eine Balance geben. Wir werden es wahrscheinlich nicht immer schaffen. Dafür ist es jetzt dann aber auch wahrscheinlich zu spät.
Wie sich gelockerte Quarantäneregelungen auf die Corona-Infektionszahlen auswirken könnten und warum das jetzt einfach dran ist, darüber haben wir gesprochen mit dem Modellierer Thorsten Lehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, der Schädel böllert, man fühlt sich so wie vom LKW überfahren und dann ist einem vielleicht auch noch speiübel. Die meisten von uns werden wahrscheinlich schon mal einen fetten Kater gehabt haben, vielleicht zuletzt auch vor 2 Tagen an Neujahr. Hilfsmittel gegen Kater gibt es wie Sand am Meer. Allerdings gibt es neue Erkenntnisse, die eher nüchtern sind. Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Das Wundermittel gegen den Alkoholkater ist noch nicht gefunden worden, eher im Gegenteil, muss man sagen, ne?
Ja, das sagt jetzt eine neue Metastudie des King's College in London, weil angebliche Wundermittel gibt's ja schon in der Apotheke, im Drogeriemarkt, selbst online bei Amazon. Da gibt's ja Ampullen, Pülverchen, Tabletten, die angeblich gegen Kater helfen sollen. Mhm. Die Forschenden in London haben jetzt 21 Studien darüber untersucht und festgestellt, wissenschaftlich bestätigen kann man das alles nicht.
Um was für Mittel ging's denn konkret in diesen Studien?
Es ging um so Produkte wie Nelkenextrakt, roter Ginseng, koreanischer Birnensaft. Mhm. Gemeinsam ist denen schon mal, dass sie sauteuer sind.
Klingen auch
so. Und versprechen
so.
Eben. Ja, eben. Ne? Und sie versprechen halt, den Kater zu bekämpfen. Aber so sehr wir uns das vielleicht gewünscht hätten, es kann nicht wissenschaftlich belegt werden. Die untersuchten Studien, die hatten krasse methodische Mängel. Keine von denen wurde zum Beispiel nochmal von unabhängigen Forschenden bestätigt. Und zum Beispiel wurden 8 von diesen 21 Versuchen nur mit Männern gemacht. Mhm. Und bei Frauen geht es ja um ganz andere Mengen zum Beispiel. Also Kater ist einfach sehr individuell.
Kater ist sehr individuell. Was kann man denn sagen, was so ein Kater überhaupt ist? Also was passiert da in unserem Körper?
Tja, obwohl so viele Menschen auf der Welt nach dem Saufen ja einen Kater haben, kein seriöser Wissenschaftler kann wirklich sagen, was denn da genau im Körper passiert. Mhm. Patrick Schmidt zum Beispiel, der hat für die Uni in Mainz zum Thema geforscht und auch er kann nur die Faktoren nennen, die den Kater so individuell machen.
Das ist zum einen die genetische Disposition, sprich meine allgemeine körperliche Konstitution, die mir erlaubt, den Alkohol zu verstoffwechseln. Dann zum anderen eben die Tagesform. An einem Tag vertrage ich den Alkohol besonders gut, ja, und am anderen Tag eben nicht. Und dazu gibt es dann noch andere Faktoren, also Begleitstoffe, die eben einen negativen Einfluss auf die Alkoholverträglichkeit haben.
Da spitze ich die Ohren. Was wären solche Begleitstoffe?
Ja, er sagt, Grapefruit ist so eine Sache. Mhm. Schuld sind da die Bitterstoffe drin. Also wenn man vor der Party noch ein Glas Grapefruitsaft trinkt, dann kann das sein, dass es einen am nächsten Morgen ja noch mehr umhaut.
Ob das bei Grapefruit-Sirup auch so ist, den hatte ich neulich. Das muss ich auch nochmal
recherchieren. Das ist deine Taktik, okay.
Das sind ja jetzt erstmal nur schlechte Nachrichten, ne? Also Wundermittel helfen nicht. Und dann gibt es auch noch Lebensmittel, die den Kater schlimmer machen. Gibt es denn irgendeine Chance, dass der Kater nicht so schlimm wird?
Jetzt erstmal leider nicht allgemein, weil die Wissenschaft noch nichts für alle gefunden hat. Deshalb experimentieren Menschen im Internet auch viel rum, wenn man das rumliest. Manche nehmen Elektrolyte ein, die eigentlich für Durchfall gedacht sind. Mhm. Dann gibt es Foren, da wird sich über Hustentabletten ausgetauscht, dass die angeblich super seien, diese Schleimlöser. Mhm. Sowas würde ich halt nicht einfach so machen, ne? Ohne vom Arzt vorher gesagt zu bekommen, du bist gesund, mach das. Whatever works is good for you. Manche schwören ja auch auf einen Kaffee mit Zitrone. Mhm. Also das ist ohne Chemie jetzt. Wenn das funktioniert, alles wunderbar. Nur Patrick Schmidt meint, alles, was wir erst am nächsten Morgen machen, bringt nichts.
Wenn ich eine Präventivmaßnahme ergreife, was ich eben auf ernährungsphysiologische Weise tun kann, dann vor dem Alkoholkonsum und gegebenenfalls vorm Schlafen gehen. Aber am nächsten Tag ist generell jede Maßnahme zu spät. Ausnahme vielleicht der Spaziergang, ja, der den Kreislauf wieder in Schwung bringt.
Weil der Kater eben die Nebenwirkung vom Alkoholabbau ist. Das heißt, wenn, dann muss man vorher ansetzen, vorm Saufen, also die berühmte Grundlage schaffen mit ordentlichem Essen, damit es nicht nur der Alkohol ist, den mein Körper abbauen muss, sondern vielleicht eine Pizza oder 5 Raclette-Pfännchen mit Kartoffeln.
Oder auch 10. Was ist denn mit mehr Trinken, also mehr Wasser trinken zum Beispiel, setzen ja auch viele drauf.
Trinken auf jeden Fall immer gut, also Wasser, aber so direkt gegen Kater hilft das nicht. Patrick Schmidt hat eine Studie ja selber gemacht, in der sich Leute kontrolliert betrinken durften und das Ergebnis war ernüchternd.
Wir haben ja eben genau den Wasseranteil im Körper überwacht. Ja, wir haben uns auch angeschaut, wie oft gehen denn die Leute auf die Toilette. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass der Wasserverlust, ja, der liegt unter 1%.
Also das macht am Ende nichts. Viele haben ja trotzdem die Taktik, ne, öfter mal dazwischen Wasser zu trinken. Und das kann schon helfen, weil man ja dann insgesamt nicht so viel Alkohol trinkt. Also am Ende ist es leider so einfach, weniger trinken heißt weniger Kater.
Und wir können wirklich festhalten, Geld für angebliche Wundermittel gegen Kater können wir uns sparen, bringen alle nichts. Was hilft es einfach? Weniger trinken. Ein recht einfaches Fazit. Danke, Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Das ist das Ziel. Seit Anfang dieses Jahres gibt es neue Regelungen, wie das erreicht werden soll. Und da gab es jetzt kurzfristig noch eine Ergänzung, die die EU-Kommission nachgeschoben hat. Und zwar, dass Atomkraft und Strom aus Gas in der EU unter bestimmten Bedingungen künftig als klimafreundlich gelten sollen. Das besagt der Plan zur sogenannten Taxonomie. Diese Taxonomie legt Kriterien fest, wann Branchen nachhaltig wirtschaften. Das heißt also, wenn Investoren Geld in klimafreundliche Technologie stecken wollen, dann kommen dafür auch Atom- und Gaskraftwerke in Frage. Die Bundesregierung lehnt das bei der Atomkraft strikt ab, kann aber wohl nicht viel machen, weil es eine große Mehrheit innerhalb der EU dafür gibt. Darüber sprechen wir mit Jutta Paulus. Sie ist Energieexpertin der Grünen im Europäischen Parlament. Frau Paulus, die EU-Kommission argumentiert ja, Atomkraft stößt kein CO2 aus. Da könnte man doch jetzt auch erstmal sagen, als Übergangslösung, um bis 2050 klimaneutral zu werden in der EU, wäre das eigentlich eine gute Sache fürs Klima, oder?
Das ist nur halb richtig, denn die Kommission sagt in dem Entwurf, den sie jetzt vorgestellt hat, auch selbst, sie klammert mal den Bergbau aus, weil der natürlich in keinem Fall CO2-neutral ist und auch sonst enorme Umweltschäden hervorruft. Deswegen hat man direkt gesagt, naja, wir tun mal so, als würde das Uran vom Himmel ins Kraftwerk fallen und als wäre auch für die spätere Bearbeitung des Atommülls und dem Bau des Endlagers keine weitere fossile Energie nötig. Das wage ich mal zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt zu bezweifeln. Mhm. Wichtiger ist aber eigentlich was anderes. Die Kommission sagt selber, es soll ein Übergang sein zu einer erneuerbaren Welt. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, wenn es für einen Übergang sein soll und wir haben jetzt 2030-Ziele, die relativ ambitioniert sind, wie soll das funktionieren? kein neues AKW in den letzten Jahren ist mit einer Bauzeit von unter 15 Jahren an den Start gegangen. Und wenn wir dann 2045 vielleicht Atomkraftwerke haben, die tatsächlich laufen, ist das vielleicht ein bisschen spät.
Jetzt hinkt Deutschland bei seinen Klimazielen ja hinterher, wird die dieses und wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht erreichen. Das hat Umweltminister Robert Habeck jetzt nochmal gesagt. Wie soll das europaweit funktionieren, die erneuerbaren Energien schnell genug auszubauen? Also wo kommt da wirklich der Strom dann her?
Die Frage wird oft gestellt, es herrscht ja eine allgemeine Angst vor der sogenannten Dunkelflaute, sprich es ist Winter, es ist diesig, es kommt kaum Strom von Wind und Solar und wie sollen wir denn dann unsere Energieversorgung sicherstellen? Ich glaube, man sollte gar nicht so viel Angst davor haben, von mir aus Gasturbinen hinzustellen, um diese relativ kurzen Zeiträume auch überbrücken zu können. Nur sollte man das dann bitte nicht als nachhaltig und grün labeln. Dann sollen auch diese Kosten wirklich ganz normal am Kapitalmarkt gedeckt werden. Aber das darf nicht als nachhaltiges Investment gelten, sondern wirklich nur als Backup, was wir aus meiner Sicht irgendwann dann auch mal mit Wasserstoff überbrücken können. Aber das ist nicht das primäre Problem. Das Problem ist erstmal, den Ausbau in Schwung zu bekommen. Und da gibt es ja sowohl regulatorisch als auch von der Finanzierung her noch Hürden, die es zu überwinden gilt.
Also wenn Sie sagen, ne, Atomgas dann nicht als nachhaltig deklarieren, trotzdem nochmal die Frage, kriegen wir das mit erneuerbaren Energien schnell genug hin, bis 2050 klimaneutral zu sein und wirklich die Versorgung flächendeckend zu gewährleisten?
Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, es hinzukriegen. Es fehlt der politische Wille und auch das Signal an die Investoren. Es gab letztes Jahr eine Studie von Solar Power Europe. Natürlich, das ist eine Lobbyorganisation, wo die Solarindustrie sich zusammengeschlossen hat. Und die haben ausgerechnet, mit 9 Terawatt Solar, 2 Terawatt Wind könnten wir Europa komplett mit Erneuerbaren versorgen, inklusive Wasserstoffproduktion, sogar inklusive Produktion von Trinkwasser für Südeuropa, wo wir wirklich in eine Wasserkrise reinlaufen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Natürlich sind das ambitionierte Ziele, aber wir haben ja gesehen, selbst in Deutschland vor, ja, jetzt sind schon fast 12 Jahre in der Zeit, wo sehr viel Photovoltaik ausgebaut wurde, hatten wir Zubauraten von 10, 12 Gigawatt pro Jahr allein in Deutschland. Und wir haben im Moment in Europa eine Zubaurate von ungefähr 26 Gigawatt PV pro Jahr. Und die Preise sind ja inzwischen viel weiter gesunken. Das bedeutet, der billigste Strom, den Sie im Moment neu zubauen können, ist tatsächlich erneuerbar. Und sobald sich das mal rumspricht, weil das hat sich leider noch nicht überall rumgesprochen, sehe ich da auch kein Problem in einem weiteren Ausbau.
Glauben Sie, dass das ganz konkrete Auswirkungen haben wird auf die Investitionen in wirklich nachhaltige Energieträger?
Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, denn ein Investor wird am Ende des Tages sich zwar auch an einem Label orientieren, aber der wird auch schauen, wie viel bekomme ich denn für meine Investition zurück. Und bei Atom wissen wir ja mittlerweile, dass das nur mit sowas wie einer Einspeisevergütung erfolgen kann. Sehen wir ja an Hinkley Point, das ist der Reaktorneubau in England. Da bekommen die Investoren über einen Zeitraum von 35 Jahren inflationsbesichert 12 Cent die Kilowattstunde, also ein Mehrfaches dessen, was für Wind oder Solar bezahlt wird. Unter diesen Bedingungen und unter der Bedingung, dass der Staat das Haftungsrisiko übernimmt, werden weiterhin auch Investitionen in Atomkraftwerke in Europa erfolgen. Da bin ich mir relativ sicher, weil auch eine relativ starke Lobby dahinter steht. Aber rein von der Marktwirkung, der Markt selber würde das überhaupt nicht anreizen.
Atomkraft oder Erdgas unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich zu deklarieren, so wie die EU-Kommission das jetzt machen will, das geht gar nicht, sagt die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, und wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen beeilt, dann könnt ihr euch noch bewerben. Bei der Queen, die sucht nämlich einen neuen Gärtner, eine neue Gärtnerin für ihr Schloss Windsor Castle. Bis Mittwoch läuft die Bewerbungsfrist. Knapp 23.000 Euro gibt's umgerechnet im Jahr. Reich wird man nicht, muss man sagen, aber man bekommt natürlich die Bewunderung der Queen, also vielleicht, und einen schönen Garten. Aber bevor ihr euch bewerbt, checken wir jetzt erstmal ab, was der Job so kann. Deswegen haben wir uns mit Thomas verabredet. Er ist schon lange Gärtner, und zwar für den Botanischen Garten und den Schlosspark in Karlsruhe. Kennt sich also gut mit Schlossgärten aus. Hallo Thomas!
Hi, Rahel.
Hast du dich bei der Queen auch schon beworben?
Nein. Das tue ich mir jetzt in meinem zarten Alter dann doch nicht mehr an.
Bist du zufrieden mit deinem Job? Du bist ja in einem Schlossgarten tätig. Ist das nochmal was anderes als jetzt vielleicht in so einem normalen Stadtpark oder so?
Ja, ist natürlich immer dann irgendwo so der Name. Und der Name verpflichtet ein bisschen. Und wir haben einfach Gäste, die zu uns kommen, die dann natürlich einen schönen Park sehen wollen, und dem sind wir verpflichtet. Also das ist schon so ein Punkt, wo man dann immer vielleicht doch ein bisschen mehr macht, wie Anführungszeichen, jetzt nicht negativ, aber ein normaler Stadtpark.
Und man hat doch wahrscheinlich schon auch nochmal irgendwie besonderere Pflanzen, oder?
Auch klar, das sind so Dinge, die teilweise dann schon historisch gegeben sind, aus dem Altbestand her, dass ja die Schlossgärten, die es jetzt auch in Deutschland alle noch irgendwo dann gibt, einfach von Königen, Grafen, Fürsten, wie auch irgendwo geschaffen worden ist. Und dann hat so im Ende oder Ende des 19. Jahrhunderts war so eine richtige Sammelleidenschaft. Und auch das führen wir heute dann fort, um einfach eine Vielfalt und eine Besonderheit dann irgendwo zu zeigen.
Aber Thomas, ne, wenn man da so alte Pflanzen hat und so ehrwürdige Pflanzen, das ist ja eine Riesenverantwortung, da gut für zu sorgen, ne? Nicht, dass dir da die alte Rose eingeht.
Ja, das ist schon so ein Punkt, wo man dann auch dann viele Jahre dann im Beruf schon auch herausgefordert ist und ja, manche Pflanzen dann ein bisschen mehr hegt und pflegt wie andere, und uns jetzt aktuell schon auch die Natur, das Klima schon auch ein bisschen zu schaffen macht.
Absolut, absolut. Welche, hast du eine Lieblingspflanze, um die du dich da im Schlosspark immer kümmerst?
Also im Botanischen Garten steht eine riesengroße Hängebuche. Das ist so, ja, überdeckt eine Fläche von, was sind das, 800, 900 Quadratmeter.
Wow.
Also das ist ja ein Baum, der hat jetzt auch so 150 Jahre auf dem Puckel und hat aktuell oder seit ein paar Jahren jetzt mit einem Pilz zu kämpfen, und da kämpfen wir jetzt mit, ob das es dem Baum irgendwann dann doch wieder besser geht.
Ist das denn aber manchmal nicht auch ein bisschen eintönig, wenn man dann, weiß ich nicht, den Buchsbaum zum 300. Mal geschnitten hat und gestutzt?
Ja, aber übers Jahr verteilt sich das dann schon. Klar, das ist dann wieder abhängig von Park zu Park. Jeder Park hat seine Eigenheiten. Wenn ich dann irgendwo einen Park habe mit vielen Kilometer Buchshecken und Hainbuchenhecken und Lindenhecken, dann mag das im Sommer oder wird es im Sommer schon eine eintönige Arbeit dann irgendwo sein. Aber im Gesamten ist natürlich mal dieses und mal jenes. Also es ist schon bunt gemischt, und man ist draußen in der Natur und macht teilweise auch so ein bisschen Spagat zwischen der Natur selbst und dem, ja, Kunstobjektgarten, was es ja irgendwo ist. Jetzt, also ich habe so mit geschnittenen Buchshecken, das ist jetzt nicht nur irgendwo eine natürliche Form, sondern das ist schon ein bisschen ein Kunstwerk.
Und kannst du dich da auch selber so ein bisschen ausleben, oder musst du genau das machen, was dann deine Chefs und Chefinnen sagen?
Ja, das kann ich schon. Also ich habe dann schon meine Freiheiten in bestimmten Bereichen bei der Pflanzenauswahl, wo ich dann bei diesen Wechselbeeten, wo ich dann wirklich dann auswählen kann und die Farbkomposition, Höhen und dergleichen. Also das definiere ich und suche ich aus und ja, mache dann entsprechende Listen, dass das nachher dann alles so zusammenpasst.
Ich höre da jetzt mal raus, du kannst den Job schon empfehlen, oder? Du magst deinen Job.
Absolut.
Absolut.
Absolut. Also ich bin jetzt schon wirklich seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich drin und da auch in leitender Funktion. Aber es macht riesenmäßig Spaß, weil es einfach sehr, sehr abwechslungsreich ist. Und das macht es dann schon auch irgendwo aus, dass wirklich nicht jeder Tag gleich ist wie der andere. Also es ist, und man einfach mit den Herausforderungen dann Natur zu kämpfen hat und mit diesem und jedem, was einem die Natur hervorgibt. Und manchmal steht man dann halt vorne dran und muss sagen, okay, das weiß die Natur besser, wie es damit umgeht. Und haben wir als Menschen verloren.
Ja. Die Queen, die sucht einen neuen Gärtner oder eine Gärtnerin. Bis Mittwoch läuft die Bewerbungsfrist. Was einem in so einem Job erwartet, haben wir mit Thomas Huber geklärt, Schlossgärtner in Karlsruhe und dem Botanischen Garten. Danke, Thomas!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das kann Luftnot sein oder Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen, aber auch Schäden an Organen. Long-Covid- oder Post-Covid-Symptome können ganz unterschiedlich aussehen. Schätzungsweise 10% aller Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, leiden an den Spätfolgen. Ja, und wie man die erkennt und wie die behandelt werden, darüber wollen wir sprechen mit Professorin Uta Merle von der Uniklinik Heidelberg. Sie leitet da die Long-Covid-Spezialambulanz und sagt unter anderem, Long-Covid, das wird natürlich auch Sache der Hausärztinnen und Hausärzte werden. Frau Merle, vielleicht erstmal zu Beginn, Long-Covid, den Begriff kennen die meisten. Ab wann genau sprechen wir denn von Post-Covid?
Was man vor allem sagen kann, ist, dass das eigentlich fast das Gleiche ist. Also das sind nicht zwei verschiedene Krankheiten, sondern Post-Covid, sagt man, ist alles, was später als 12 Wochen nach der Akuterkrankung ist, also nach 3 Monaten. Und Long-Covid war definitionsgemäß alles, was noch über 4 Wochen nach der Akuterkrankung hin andauert. Aber am Ende ist es eigentlich, sind es zwei Begriffe für quasi die gleiche Erkrankung.
Okay. Sie leiten ja die Long-Covid-Spezialambulanz. Wie läuft bei Ihnen die Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für Long-Covid oder eben Post-Covid-Patientinnen und Patienten ab?
Also Long-Covid ist ein Krankheitsbild, über das wir noch unheimlich viel lernen müssen, sowohl wie es entsteht und auch wie man es behandeln kann. Es gibt noch nicht das eine Medikament, was allen Menschen hilft und wahrscheinlich wird es das auch so schnell nicht geben. Aber man hat schon vieles gelernt, was den Patienten hilft, wie zum Beispiel Physiotherapie, Atemtherapie, Beratung, sodass man sagen muss, man muss sich da nicht entscheiden zwischen, kann ich die Wunderpille geben oder nichts tun, sondern bei uns läuft die Behandlung so ab, dass wir auch vor allem den Patienten aufklären, was man alles schon tun kann. Und natürlich ist der Wunsch, dass wir, wenn möglich, Patienten in Studien einschließen. Aber aktuell gibt es da noch gar nicht so viele Therapiestudien, auch deutschlandweit nicht so viele. Aber man sollte das, was eben vorhanden ist, unbedingt nutzen.
Wenn ich jetzt beispielsweise eine Corona-Infektion durchgemacht habe, an wen würde ich mich dann wenden? Wäre quasi erste Anlaufstelle mein Hausarzt, meine Hausärztin? Oder wie würde festgestellt, dass ich Long-Covid beispielsweise habe und behandelt werden muss?
Genau, die Hausärztinnen sollten unbedingt der erste Ansprechpartner sein. Nicht, weil das sozusagen für uns angenehm ist, sondern weil das auch das Sinnvollste ist. Die Hausärzte kennen ihre Patienten im gesamten Kontext, was vorher schon an Erkrankungen bestand. Und es macht Sinn, das wird eine chronische Erkrankung vieler Menschen sein, dass das der Hausarzt in den Händen hat, als erster Ansprechpartner, der dann auch entscheidet, hier sollte ein Lungenfacharzt hinzugezogen werden, hier ein Herzspezialist und den Patienten dann begleitet. Und auch der Hausarzt kann Long-Covid und sollte das diagnostizieren und dann die Maßnahmen auch einleiten, die sinnvoll sind, was ich vorhin schon gesagt habe, Physiotherapie und so weiter.
Wenn Sie selbst sagen, dass ja die Studienlage ja eben auch noch beschränkt ist, weil Corona einfach noch nicht so lange da ist, auch wenn es sich anders anfühlt manchmal natürlich, können Hausärztinnen und Hausärzte das überhaupt leisten oder müssten die jetzt wirklich auch speziell geschult werden?
Genau, es entsteht ja gerade sehr, sehr viel Wissen zu Long-Covid, sowohl wie kommt es dazu, aber auch was kann man potenziell tun und deswegen ist unser Ziel hier zum Beispiel im Rhein-Neckar-Kreis und auch in Nordbaden ein Netzwerk aufzubauen. Also letztlich, dass wir es schaffen, dass alle Akteure, die gemeinsam den Patienten behandeln, die Hausärzte, die niedergelassenen Lungenfachärzte, die Physiotherapeuten, alle möglichst schnell und möglichst auch effizient dazulernen, damit dann die Patienten optimal versorgt sind.
Sie haben schon Behandlungsmöglichkeiten kurz angerissen. Können Sie einmal ganz kurz konkret für uns machen, was so eine Physiotherapiebehandlung bei Long-Covid oder Post-Covid leisten kann?
Es kommt dann darauf an, was für eine Physiotherapie gemacht wird. Deswegen auch das Wichtige, dass auch die Physiotherapeuten geschult sind. Und zum Beispiel mit spezieller auch dann Atemtherapie kann sich durchaus die Luftnot bessern. Auch viele Patienten sagen, dass diese Müdigkeit besser wird. Oder auch die, viele Patienten haben so Brustschmerzen. Auch das kann besser werden. Das heißt, es bringt nicht nur für Beweglichkeit was, sondern auch für das gesamte Krankheitsbild und sollte eigentlich bei jedem Patient Standardtherapie sein, dass man das möglichst frühzeitig dann beginnt.
Würden Sie jetzt eigentlich zum Abschluss sagen, dass jeder, jede, die eine Corona-Infektion durchgemacht hat, auch wenn es nur ein milder Verlauf war, mal zum Hausarzt, Hausärztin geht und das abklärt und mal abspricht, auch wenn man jetzt keine vielleicht so krassen Beschwerden hat, oder ist das dann eher überflüssig?
Nein, das sollte man machen. Also nach einer Corona-Erkrankung sollte man einmalig auf jeden Fall zum Hausarzt gehen und der sich ein Bild machen, wie es dem Patienten geht. Das macht absolut Sinn und ist auch leitliniengerecht.
Wie Long-Covid bzw. Post-Covid behandelt wird und warum es wichtig ist, Hausärztinnen und Hausärzte in die Behandlungsmöglichkeiten mit einzubeziehen und zu schulen. Darüber habe ich mit Professorin Uta Merle von der Uniklinik Heidelberg gesprochen. Sie leitet da die Long-Covid-Spezialambulanz.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.